willkommen bei Diversity Spotlights, dem Podcast des Teams Diversity des Gleichstellungsbüros der Universität Heidelberg. In dieser Serie sprechen wir mit unseren InterviewpartnerInnen über die unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt und Antidiskriminierung. In dieser Folge sprechen wir mit der Historikerin Dr. Maria Alexopoulou. Sie ist Expertin für Migrationsgeschichte und Geschichte des Rassismus. Wir sprechen mit ihr über rassistisches Wissen, über Deutschland als Einwanderungsland wider Willen und darüber, warum es die Stunde Null nie gab, dieser Mythos aber bis heute nachwirkt. Das Gespräch führt Christiane Schwieren, Professorin für Verhaltensökonomie am Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften und zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität Heidelberg.
Ja, herzlich willkommen, Frau Alexopoulou. Ich freue mich, dass Sie für die zweite Runde unseres Podcasts als Interviewpartnerin gekommen sind. Sie sind Habilitantin am Lehrstuhl für Zeitgeschichte in Mannheim, aber wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Sie haben gearbeitet als Public Historian oder arbeiten als Public Historian und Oral Historian und haben sich auch mit der Mannheimer Migrationsgeschichte befasst und haben dazu auch gerade ein Buch herausgegeben. Wir freuen uns, dass wir heute mit Ihnen sprechen dürfen. Und ich würde gleich anfangen. In unserer letzten Podcast-Folge sprachen wir mit Frau Brokowski-Schkte über ihr Leben als schwarze Frau in Deutschland. Sie erzählte von Abwehr, die sie erlebt, wenn sie ihr Gegenüber auf rassistische Sprache oder rassistisches Verhalten aufmerksam macht. Steht hinter diesen auf den ersten Blick individuellen Erlebnissen ein strukturelles Muster oder ein gesellschaftliches Narrativ?
Ja, erstmal vielen Dank auch von mir für die Einladung. Ich denke, das sind ja Erfahrungen, die machen nicht nur schwarze Menschen in Deutschland, sondern auch solche wie ich, die anhand ihres Namens irgendwie als andere sozusagen erkannt oder identifiziert wurden. Und schon als Kind, habe ich auch immer wieder so Erfahrungen gemacht mit vielen Freundinnen, mit denen ich auch aktivistisch dann auch mit dem Thema unterwegs war, die haben auch alle die gleiche Erfahrung gemacht, sprich, dass sie zum Beispiel auch kollektiv in die Hauptschule geschickt worden sind sozusagen und sich dann ganz mühsam auch hochgearbeitet haben im Bildungssystem. Aber was mich dann am meisten erstaunt hat, war, als ich dann angefangen habe, an der Universität zu lehren, dass da auch migrantische Studierende immer noch diese Erfahrung erzählten, also dass sie in der Schule eigentlich erstmal eine Hauptschulempfehlung oder höchstens eine Realschulempfehlung bekommen. Also das zeigt, es ist schon ein strukturelles Problem mit einer eigenen langen Geschichte sozusagen, um das jetzt mal auf diesen Faktor, es gibt ja ganz viele Faktoren davon, also um das nur darauf zu beschränken, ja.
In Ihrem Buch Deutschland und die Migration, Geschichte einer Einwanderungsgesellschaft wider Willen, geht es Ihnen ja auch darum und geht es Ihnen auch um eine andere Art der Geschichtsbetrachtung und Geschichtsaufarbeitung. Sie schreiben in Ihrem Buch, Deutschland verzeichnete im weltweiten Vergleich im vergangenen Jahrhundert die zweitgrößte Zahl an Einwanderinnen nach den USA. Aus den USA kennen wir alle die Begriffe Melting Pot oder Salad Bowl als Beschreibung für transkulturelles gesellschaftliches Zusammenleben. In Deutschland wird in gesellschaftspolitischen Debatten über Leitkultur und Überfremdung gestritten. Führen wir die falschen gesellschaftlichen Debatten? Hängt der Erfolg von Parteien wie der AfD mit fehlender oder falscher Geschichtsaufarbeitung zusammen, Ihrer Meinung nach?
Ja, also auch, aber nicht nur, weil in den USA gab es ja jetzt auch Trump. Also und den Sturm aufs Kapitol von Menschen, die sicherlich auch also sehr stark, also auch diese ganzen White Suprematists und so weiter. Also diese Tradition des Rassismus auch, also gegen Schwarze natürlich und auch gegen andere Gruppen, auch in den USA, auch Migrantinnengruppen, ist ja auch im System drin, ja. Der Unterschied ist einfach, dass das Narrativ, das Geschichtsnarrativ ein anderes ist in den USA, dass man da halt ein positives als Nation of Immigrants eine positive Geschichte erzählt, während in Deutschland eben bis vor kurzem das Motto galt, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und das sieht man halt auch wieder, wie zentral oder wie wichtig diese gesellschaftlichen Narrative auch für Selbstverständnis einer Gesellschaft sind. Und also hier in Deutschland hat man halt einfach, man hat natürlich dann auch andere so positive Begriffe gehabt wie Multikulturalismus oder so, die aber auch sehr schnell dann ins Negative, also es gab kaum ein Konzept, das es geschafft hat, so ein positives, also die Mehrheit dahinter zu verbinden. Die Frage ist, ob wir das jetzt vielleicht schaffen mit dieser Gesellschaft der Vielen, also da gibt es ja jetzt auch so Begrifflichkeiten, aber ich bin da skeptisch, ob da tatsächlich inzwischen eine Mehrheit dahinter steckt, das weiß ich nicht, also das ich glaube, das hängt dann auch immer von anderen Faktoren zusammen. Also was jetzt zum Beispiel die Pandemie, sage ich mal, auch an ökonomischen Verwerfungen bringen wird, das weiß man ja jetzt auch nicht, wie sich das dann auch wiederum auf so gesellschaftliche Verhältnisse auswirken wird.
Sie schreiben ja, dass auch in der Forschungsliteratur der Begriff Einwanderung bis vor kurzem wenig vorkam. Was ist denn wichtig an solchen Begrifflichkeiten und wo sind die Unterscheidungen? Zuwanderung, Migration, Einwanderung.
Das Interessante daran ist, wenn man sich halt die Debatten auch historisch anschaut, dass eben man wirklich den Begriff Einwanderung, ich sage mal so, wie die Pest gemieden hat, also auch von politischer Seite, weil Einwanderung impliziert natürlich Menschen, die kommen und bleiben und denen man sozusagen auch die Möglichkeiten oder die Strukturen schafft, um eben diesen Einwanderungsprozess gut vollziehen zu können. Und das ist ja eben auch der Unterschied zu einer expliziten Einwanderungsgesellschaft wie etwa den USA, wo es dann eben war, ja, nach 5 Jahren wird man amerikanisch, kann man die amerikanische Staatsbürgerschaft übernehmen oder man sollte das sogar machen, das wurde auch erwartet. Während hier war es eins der schwierigsten Dinge überhaupt bis 1999 die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Also hier hat man eben genau, sehr restriktiv und wollte das weder gesellschaftlich noch politisch. Und da war natürlich der Begriff der Zuwanderung so eine Erfindung, die man sozusagen als neutral für den Akt des Kommens sozusagen. Und Migration, der Begriff Migration ist ja dann wiederum ein sehr allgemeiner Begriff, der sich dann halt in die politischen Debatten, der kommt ja eigentlich, ist ja eher ein wissenschaftlicher Begriff und bezeichnet ja letztlich so eine, ja, mehr oder minder so eine historische Konstante, oder anthropologische Konstante vielleicht auch, weil Menschen halt schon immer sich bewegt haben im Raum. Also sonst hätte die Welt nicht bevölkert, wäre niemals bevölkert worden und so weiter. Also ja, und natürlich sind Begriffe sehr, sehr wichtig und auch eben das Wissen, was sie überhaupt bedeuten und was der Unterschied eigentlich ist.
Können Sie uns für die Zuhörenden auf eine kleine Zeitreise mitnehmen? Wann begann denn in Deutschland die Auseinandersetzung mit dem Deutschsein und mit der Abgrenzung zu Fremden?
Ja, also auf diese bestimmte Art und Weise, die bis heute uns prägt sozusagen, kann man sagen, dass es natürlich mit der Gründung des ersten deutschen Staats, also mit dem Kaiserreich, irgendwie so begann. Ich meine, Migration, Fremde und so weiter gab es da auch schon vorher, aber so diese Vorstellung eben, was Deutschsein ist und eben was es nicht ist, hat sich dann auch eben im Kontext von Migration oder von Minderheiten, die eben damals schon in Deutschland gelebt haben, von sprachlichen Minderheiten, von religiösen Minderheiten und dann natürlich auch während da fing ja auch diese verspätete Kolonialgeschichte sozusagen Deutschlands an, die aber sehr intensiv dann dafür auch war. Und auch dort hat man sozusagen abgegrenzt, ja, wer gehört dazu und wer eben nicht. Und man kann so als Datum vielleicht das Jahr 1913, als dann das erste Staatsbürgerschaftsrecht, das Reichs- und Staatsbürgerschaftsrecht erlassen wurde und in dem praktisch das eben das Blut oder das Geborenwerden, also von Deutschen dann das Kriterium war und nicht, was es vorher in Deutschland auch gegeben hatte, in verschiedenen Bundesstaaten, dass eben wenn man da, wo man geboren wurde, dass man eben, also dieses Ius sanguinis, was eben das Blutsrecht ist, und das andere Konzept, dass der Ort die Geburt sozusagen ausmacht. Und da haben wir also auch so rechtlich sozusagen diese Festlegung, ja, was sich dann natürlich auf verschiedenste Art dann weiterentwickelt hat. Also das ist jetzt eine sehr starke Vereinfachung, aber...
Welche Rolle spielte denn in der Zeit vor 1945 die Wissenschaft in dem Kontext? Forschungserkenntnisse aus der Biologie, aus der Ethnologie, die sogenannte Rassenkunde, welche Rolle spielte das in diesen Diskursen? Sie bezeichnen das ja immer wieder als falsches Wissen. Es wurde also als Wissen irgendwie angesehen?
Ja, ich meine, diese Vorstellungen von unterschiedlich wertigen Völkern und Rassen, die gab es ja schon lange vor der Verwissenschaftlichung oder in Anführungsstrichen Verwissenschaftlichung dieser Diskurse. Und sobald sie dann eben auch wissenschaftlich eben in der Rassenkunde, Völkerkunde und so weiter festgeschrieben wurden, also es war schon vorher meiner Meinung nach, aber auch danach, also es waren Wissensbestände, die natürlich nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der Öffentlichkeit kursiert haben, also in den Medien, und die sich eben verteilt haben und ja, also zirkulierendes Wissen waren, und die natürlich dann vor allem im Dritten Reich, wo es dann zur Staatsideologie auch wurde, ja, spätestens da war es also überall vorhandenes Wissen in Anführungsstrichen, weil Wissen bedeutet ja nicht gleich Wahrheit sozusagen. Also das von daher nochmal die ja, es als falsches Wissen zu, was wir ja heute auch wissen, auch von der wissenschaftlichen Seite her, dass es falsch ist, dass es Rassen gäbe oder Ähnliches.
Wie kann denn jetzt grundsätzlich, ich fand das sehr spannend, dieser Bezug auf das falsche Wissen, denn manches wurde damals ja auch zunächst mal im besten Wissen und Gewissen sozusagen von WissenschaftlerInnen oder damals Wissenschaftlern wahrscheinlich erforscht. Wie unterscheiden wir falsches Wissen von korrektem Wissen? Wie kann man das identifizieren?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die damals wirklich so mit gutem Gewissen gearbeitet haben. Also es hat ja schon, also Wissen und Wissenschaft ist ja auch immer irgendwie situiert in einem Kontext und in Normen und Wertvorstellungen. Wenn wir jetzt mal die ganz krassen Beispiele nehmen, wie in Konzentrationslagern die Menschen, an denen Experimente durchgeführt wurden, oder auch im kolonialen Kontext, wie da auch mit Menschen experimentiert wurde und so weiter, ja. Also das ist natürlich, das sind gesellschaftliche Normen, die ja jetzt Gott sei Dank anders sind. Also, und was jetzt das Wissen an sich betrifft, wir sehen ja auch also diese sogenannten Fake News und so weiter, Verschwörungserzählungen. Also ich denke da auch oft zurück, dass auch diese Ideologien im Zeitalter der Extreme ja auch eine Art von Verschwörungstheorien zum Schluss waren. Also von daher, also ist es auch nichts Neues, was wir jetzt erleben mit diesen alternativen Wahrheiten. Also ich glaube nur, dass sie vielleicht zu anderen Zeiten viel stärker dann gewirkt haben. Da gehen wir so in philosophische Gefilde, glaube ich, vor, wenn wir uns fragen, wie ist es jetzt eigentlich mit Wahrheit und Erkenntnis und Wissen? Gibt es Wahrheit überhaupt und so weiter? Ja, ich habe ja auch Philosophie studiert, also ich könnte hier einsteigen, wenn Sie wollten, aber ich glaube, dann gehen wir in ein anderes Thema.
Das machen wir dann hinterher ein anderes Mal. um zurück zum Thema zu kommen, Sie nennen die Stunde Null nach dem Zweiten Weltkrieg, von denen viele von uns ja im Geschichtsunterricht gehört haben, einen Mythos. Können Sie das erklären?
Ja, also die Geschichtswissenschaft hat ja schon seit längerem diesen Mythos eben dekonstruiert, im Sinne von, dass da alles irgendwie tabula rasa und alles hat neu begonnen und so weiter. Aber es gibt Bereiche, die eben selbst die Wissenschaft noch nicht so richtig oder nur so am Rande sozusagen daran arbeitet, weil eben gerade was den Umgang eben auch mit wie ich sie nenne, Migrationsanderen sozusagen betrifft, war das eben ganz und gar nicht eine Stunde Null. Also in Deutschland gab es Millionen von, also direkt eben mit Kriegsende Millionen von ehemaligen ZwangsarbeiterInnen und SklavenarbeiterInnen und die ganzen die eben auch die Kriegsgefangenen natürlich, die sind ziemlich schnell weggegangen. Aber viele von den ehemaligen ZwangsarbeiterInnen und so weiter, die sind geblieben, lange Zeit noch in Lagern als Displaced Persons, konnten nicht mehr zurück. Also es waren ja sehr viele osteuropäische Menschen und warteten auf ihre Auswanderung. Sehr, sehr viele waren auch natürlich jüdischen Glaubens und warteten auf die Auswanderung in dem Staat Israel, der ja damals sozusagen sich gerade dabei war zu gründen. Und diese Zeit war, wenn man sich auch vor allem auch die lokalhistorischen Akten anschaut, und es gibt inzwischen auch eine Zahl von Studien dazu, sehr stark, und es ist erschreckend zu sehen, von Hass der deutschen Bevölkerung eben auf diese Personen geprägt. Und auch die lokalen Behörden, die eben schon relativ bald wieder eingesetzt wurden von den Alliierten, auch da ist es so ein durchgängiger, also das kann man eigentlich gar nicht fassen. Natürlich, es ist eigentlich normal, wie hätte es sein können, dass die Leute so schnell sozusagen ihre Ansicht gewechselt werden. Und was ich halt auch kritisiere, ist, dass also auch die deutsche Migrationsforschung schreibt eben an diesem Mythos mit, naja, 1955 hätte dann die Migrationsgeschichte begonnen, also mit dem ersten Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Italien. Erstens war es gar nicht das erste Anwerbeabkommen. Es gab schon in den 30er Jahren Anwerbeabkommen. Okay, es war das erste der Bundesrepublik, das stimmt schon. Aber es gab halt schon vorher sowohl eben wiederum so Wissensbestände und auch Gesetze. Also die Gesetze, mit denen die ersten sozusagen Gastarbeiter kamen, die stammten aus dem Dritten Reich noch. Also das war die Ausländerpolizeiverordnung von 1938, die 1952 wieder restituiert wurde. Also, und das ist nur ein ganz einfaches Beispiel und natürlich gab es Wandel und Veränderung, aber es gab keine Stunde Null.
Die ersten Migrantinnen in Deutschland, schreiben Sie in Ihrem Buch, seien nicht die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die uns jetzt vielleicht allen sehr bewusst sind noch, sondern Displaced Persons, vor allem ZwangsarbeiterInnen aus dem Zweiten Weltkrieg, die in den 50er Jahren dann den Status heimatlose Ausländer bekommen haben und in Deutschland lebten. Warum sind diese Menschen denn in unserer kollektiven Erinnerung so unsichtbar? Sie dürfen auch gern ein bisschen über Mannheim sprechen.
Ja, weil erstens, es waren nicht viele, sage ich mal. Es waren so, aber auch interessanterweise, selbst die genauen Zahlen hat die Forschung, kann die Forschung gar nicht nennen. Also man geht von so 200.000 bis 300.000 Personen aus, die ja dann in Westdeutschland, also was da in der damaligen DDR dann war, also darüber weiß man auch relativ wenig. Es waren auch Menschen, die eine Zeit lang, also zum Beispiel hier in Mannheim war es so, dass das amerikanische Militär so Hilfstruppen erstellt hat, also oder so Hilfsbataillone oder ich weiß jetzt nicht genau die militärischen Bezeichnungen, geschaffen hat, die aus polnischen ehemaligen Kriegsgefangenen oder auch Zwangsarbeiterinnen bestanden, die Aufgabe hatten, eben die amerikanischen militärischen Anlagen zu überwachen. Und diese Polish Guard hießen die, also diese Einheit gab es eben über Jahrzehnte und die waren auch so ein bisschen der Nukleus für eine ziemlich große polnische Community, die es hier in Mannheim gibt. Und die sehr lange Zeit die zweitgrößte oder jetzt natürlich mit der neuen Migration auch aus Polen, nachdem Polen eben zur EU kam, die zweitgrößte Gruppe in Mannheim sind Polinnen. Und die gehen zurück sozusagen größtenteils auf die Personen, die damals eben direkt aus diesem Kontext irgendwie dann da geblieben sind. Und eine Sache ist, dass diese Menschen, die ja, also Polinnen vor allem und also Polen oder aus Russland oder wie gesagt Menschen aus osteuropäischen Ländern, waren ja vor 1945 sozusagen die hauptsächlichen Immigrantinnen, Arbeitsimmigrantinnen und wurden eben auch waren in dieser völkischen, rassischen Hierarchie ziemlich unten betrachtet. Und ich glaube, dass Zum einen, also von Seiten der Gesellschaft hat man sie einfach dann ab einem gewissen Punkt ignoriert. Und ich glaube, von Seiten dieser Gruppen war man vielleicht auch darauf bedacht, irgendwie unsichtbar zu werden. Weil, ich finde, das ist ein ganz interessanter, eine ganz interessante Geschichte. Und es gibt einen Mannheimer Soziologen, der sich eben in den Stanislaus Stepin, der sich in den 80er Jahren eben mit dieser Gruppe befasst hat und da Studien, und er hat eben diese Menschen die Niemands genannt. Also das finde ich eigentlich einen sehr eindrücklichen Begriff, die halt irgendwie unsichtbar geworden sind. Und es ist schon, eigentlich eine ziemlich tragische Geschichte, auch individuell, wenn man sich so anschaut. Also ich habe mir da so ein paar Biografien und so angeschaut. Das ist schon sollte eben auch mit dieser Geschichte der Zwangsarbeit, die ja auch zu wenig erinnert wird, finde ich, auch lokal noch stärker diese Verbindung hergestellt werden.
Was ich spannend fand, als ich Ihr Buch gelesen habe, war, dass wir jetzt auch schon wieder Saisonarbeiterinnen aus Osteuropa haben, teilweise mit Rückkehrpflicht für ein paar Monate, wenn sie in der Gastronomie arbeiten oder in der Pflege, also auch wieder in prekären Berufen, die auch nicht sehr wahrgenommen werden gesellschaftlich. Wie ordnen Sie das ein?
Naja, das ist halt, wie gesagt, das sind halt diese Kontinuitäten, die es dann einfach in dieser Arbeitsmigrationssystem, was ja jetzt auch europäisch geworden ist, schon lange so ist, dass die Menschen aus den ärmeren Regionen sozusagen dann in den reichen Industrienationen sozusagen, ich sage das mal ganz salopp, die Drecksarbeit machen. Und das ist ja in den USA nicht anders mit den Immigranten, die dann aus Mexiko kommen. Also man kann das so ein bisschen vergleichen, also und die eben zum Teil eben auch prekäre Aufenthaltsstatus haben. Inzwischen ist es ja so, dass einige, die kommen, die Sie erwähnen, ja auch EU-BürgerInnen sind und von daher einen besseren Schutz haben. Aber wie man jetzt auch erfahren hat, eben während, also in diesem Corona-Sommer, wo das dann mit den Schlachthöfen und so weiter hochkam, ist es ja auch so, dass selbst wenn sie EU-BürgerInnen sind, dass es dann so Knebelverträge und so Systeme gibt, wo sie dann trotzdem irgendwie nicht zu ihrem Recht kommen. Und das ist halt einfach. Das hat natürlich auch mit diesen, kapitalistischen Strukturen zu tun, aber auch, also es profitieren ja nicht nur die Eigner dieser, also die Eigentümer von irgendwelchen Industrien, sondern wir ja auch, indem wir dann billiges Fleisch kaufen können oder so, ja. Also es ist halt ein System, in dem halt alle auch beteiligt sind irgendwie, also. Und es bleibt jetzt so, ich bin da auch nicht so zuversichtlich, dass sich jetzt das auch so groß verändern wird, weil das halt auch einfach so eine lange Geschichte hat, diese auch Strukturen.
Geschichte und Ihr Blick bis heute oder Ihre Auswirkungen bis heute sind ein super spannendes Thema. Jetzt wollte ich aber gern noch auch zum Thema Rassismus ein bisschen ausführlicher kommen. Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch von einer Konjunktur und Normalisierung des Rassismus, die in den 80er Jahren einsetzte. Können Sie uns das genauer erklären?
Ja, also der Begriff der Konjunktur des Rassismus, der kommt ja nicht von mir, der ist von Manuela Boyajew, eine Rassismusforscherin hier in Deutschland. Und eigentlich die Idee dahinter ist, dass es praktisch, dass Rassismus sozusagen da ist und dann eben immer wieder so ausbricht und Konjunkturen hat. Und das in den 80er Jahren war es halt so, dass es eben inzwischen für alle sichtbar war, dass Einwanderung stattgefunden hat, dass die Wirtschaft eben nicht mehr im Boom war und die Arbeitslosigkeit begann zu steigen und man sozusagen Politik und Gesellschaft die Erwartung einfach auch hatten von den Gastarbeitern, dass diese jetzt gehen sollten, bitteschön. Also die Gäste sollten doch jetzt bitteschön gehen, was viele eben nicht taten. Inzwischen natürlich auch waren aus Immigrantinnen aus der Türkei sozusagen die stärkste Gruppe. Der Punkt war, dass es gab dann viele Argumente sozusagen, um sie zu hassen oder sie nicht da haben zu wollen. Also man hat Und damals kam halt dann auch dieser Begriff der Ausländerfeindlichkeit auf. Also der ist wirklich zu der Zeit entstanden, so auch als Begriff. Später eben auch Begriffe wie Fremdenangst und so weiter, die aufkamen. Und diese sozusagen erklärbar gemacht haben, ja, warum, also auch legitimierbar, naja, auch diese Idee des Bürgers, des Besorgten oder der, also es wurde sozusagen als legitim betrachtet, dass wenn es uns schlecht geht, dürfen wir die anderen sozusagen verjagen und also so ganz glatt gesagt. Also, und das, da ist so eine Normalisierung, die da stattfindet, indem man sozusagen derartige Reaktionen als auch, also im Konzept der Fremdenangst zum Beispiel, erklärt man es ja fast als natürlich. Es ist ja natürlich, das eigene zu schützen und die anderen sozusagen, ja, aber im Grunde, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es ganz und gar nicht natürlich. Also es sind halt Konstrukte und aber durch diese Konstrukte fand eben auch diese Normalisierung statt. Und die, das merken wir ja bis heute. Also 2015, als es dann wieder losging, hieß es ja, ja, das sind besorgte Bürger, wir müssen ihre Ängste ernst nehmen. Also welche Ängste, bitteschön? Also ja, also wie gesagt, dass man so sagt, ja, das ist jetzt was, was irgendwie, das hat Hand und Fuß sozusagen und wir müssen da irgendwie darauf eingehen. Anstatt zu sagen, dass es letztlich doch auf so eine, ja, was wir als Überfremdungsfurcht dann eher nennen sollten und nicht irgendwie Sorgen, die auf andere Dinge zurückgehen, sage ich mal.
Jetzt ging es aber ja 2015, 16 den Deutschen so gut wie nie.
Eben, meine
ich meine, da kam dann da das Gefühl der Bedrohung, also...
Ja, aber deshalb meine ich ja auch 1908, in den 80er Jahren ging es den Deutschen nicht wirklich schlecht, weil diejenigen, die am meisten von Arbeitslosigkeit betroffen waren und die doppelt so hohe Arbeitslosenquote hatten, waren eben die ehemaligen Gastarbeiter, weil die ja auch zuerst entlassen wurden. Das war ja auch ihre Funktion sozusagen als Puffer, als Konjunkturpuffer, wie es diesen Begriff gibt, also die dann halt einfach aus dem Arbeitsmarkt entfernt werden, wenn man sie halt nicht mehr braucht. Und also von daher gab es auch damals kein wahres Bedrohungsszenario und auch immer wieder, was halt gesagt wird, dass in den, also dass die unteren Gruppen miteinander im Konflikt und um Ressourcen kämpfen, das hat ja auch was Gesamtgesellschaftliches, warum sind die unteren Gruppen so abgehängt sozusagen, das ist ja dann eher ein innergesellschaftliches Problem und schon in den 70ern gab es Leute, interessanterweise auch selber migrantische Wissenschaftler, die es auch gab damals, die gesagt haben, ja, warum behandelt man denn die Gastarbeiter nicht wie Arbeiter? Also wie Arbeiter, dass man eben genauso wie es eben für alle anderen Arbeiter, zum Beispiel Sozial- oder so Wohnungen, günstigen Wohnraum und so weiter, gebaut wird vom Staat, warum gibt es für die nicht auch? Und das sind halt so eher die Fragen.
Das heißt, Sie sagen im Grunde, dass wir immer noch dieses tradierte rassistische Wissen in unserer Gesellschaft haben, was dann immer wieder herangezogen wird, sozusagen in solchen Situationen. Ich fand einen sehr interessanten Begriff in Ihrem Buch, den Begriff, also Sie sprechen von Kultur als Oberbegriff rassistischen Handelns. Können Sie das genauer ausführen?
Das ist ja das, was dann in den 90er Jahren sozusagen oder schon in den Ende der 80er Jahre aufkam, dass man eben Begrifflichkeiten, man spricht ja schon lange von Rassismen ohne Rasse sozusagen und dass der Begriff Rasse dann eben durch viele andere Begriffe dann auch ersetzt werden kann und dass Kultur eben zu einem bestimmten Zeitraum auch während dieser Multikulturalismus- und Leitkulturdebatte eben auch noch und auch heute noch natürlich und schon immer, also immer hat in Rassismen Kultur eine Rolle gespielt, weil das war ja auch ein Abgrenzungsmerkmal, wo man sozusagen als, also so in diesen Weißsein war ja auch immer so die Idee oder dieses europäische Weißsein, dass man eben kulturell natürlich und zivilisatorisch sozusagen höherwertig sei als andere. Und solches hat sich eben sehr viel dann in diesen Kulturalismus, Multi- oder Leitkultur oder wie auch immer, Diskursen dann auch verborgen an eben diesem rassistischen Wissen, was ja so viel bedeutet, einfach Hierarchien herzustellen sozusagen, die letztlich auf Herkunft oder auf Blut oder wie auch immer, das ist ja auch sehr diffus. Das hat eben auch Stuart Hall so schön herausgearbeitet. Das sind ja auch diffuse Dinge, das sind ja keine realen Entitäten, die man dann irgendwie ganz genau definieren kann. Ja? Also deshalb changiert es ja auch immer so zwischen, also im deutschen Kontext Rasse, Volk, auch Nation. Ja? Also diese Begriffe oder auch im wissenschaftlichen Kontext, was oft als ethnisch genannt wird, ist oft das, was zum Beispiel jetzt im angloamerikanischen Kontext dann Race genannt werden würde, wo man dieses analytische Konzept eben in der Wissenschaft auch eher noch benutzt als hier, wo es ja irgendwann tabuisiert wurde oder nach 45 tabuisiert wurde, sozusagen als würde durch Abschaffung von Race der Rassismus sozusagen aufhören. Also von daher hatte Kultur halt auch so eine Deck Funktion, aber auch eine eigene Funktion, sage ich mal, in rassistischem Denken.
Wie wäre denn eine Auflösung von all dem zu konzeptionalisieren?
Ja, ich meine, da gehen wir ja jetzt in den Bereich der Utopien sozusagen. Also ich bin überzeugt, dass Rassismus, es gibt ja einige, die so sagen, ja, das ist so was Menschliches und das tun halt Menschen. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das ein historisches Phänomen ist und alles, was historisch ist, kann man auch anders dann irgendwie. Das hat eine Entwicklung und kann sich auch verändern. Ich glaube letztlich, dass es sehr viel mit Rechten zu tun hat und mit gleichen Rechten, was sich auf alles Mögliche dann bezieht. Und ich als Historikerin sehe meinen Beitrag darin, eben so einen anderen Blick auf solche historischen Entwicklungen zu werfen, weil wir hier ja in Deutschland ein sehr schiefes Bild einfach auch in dieser Diskussion haben, in so Sachen wie Integrationsunfähigkeit oder Demokratieunfähigkeit und so weiter. Also dass Problemlagen in der Gesellschaft, also in der Einwanderungsgesellschaft, eben nicht wirklich nur sehr einseitig sozusagen betrachtet werden und eben der Beitrag, den eben dieses ganze rassistische Wissen, diese Strukturen und so weiter hatten, dass der halt nicht gesehen wird. Und ich glaube ja immer noch daran, dass wenn man eben Sachen eben anderes Wissen noch oder zum Beispiel auch das Wissen über Rassismus, worüber ja jetzt auch viele Leute erst, die haben ja schon lange drüber gesprochen, aber jetzt wird ihnen erst zugehört. Also da liegt auch die Kraft eigentlich auch des Wissens, sage ich mal. Und sicherlich, das ist eine sehr komplexe Aufgabe, wo ich jetzt auch keine, und ich glaube, niemand momentan so ein Patentrezept hat. Aber ich glaube, ja, schon allein eben gleichwertig an Diskursen teilnehmen zu können. Das war nicht immer so. Also wie gesagt, ich war schon früher und auch andere vor mir aktivistisch tätig und wir haben über Rassismus gesprochen und wir wurden angeschaut wie Aliens oder als wären wir irgendwie total ideologisch oder wie auch immer. Und so ging es sehr, sehr vielen Menschen, die da gar nicht ernst genommen wurden lange Zeit. Und da sind wir jetzt, hoffe ich mal, einen Schritt weiter.
Wir sind einen Schritt weiter. Wir haben ja auch Politiker und Politikerinnen, die nicht dem Bild unserer weißen Mehrheitsgesellschaft entsprechen. Aminata Touré aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag, Cem Özdemir als jemand, der relativ stark sichtbar ist. Aber viele sind auch immer noch wenig sichtbar von den Menschen mit Migrationsgeschichte, die heute in Deutschland auf Entscheidungsebene eine wichtige Rolle spielen eigentlich. Welche Erklärung hätten Sie als Historikerin dafür, dass trotz der verstärkten Teilhabe die Sichtbarkeit oft fehlt?
Erstens ist der Anteil noch sehr gering. Also an allem. Also der Anteil der Menschen in verschiedenen Positionen entspricht nicht annähernd dem Bevölkerungsanteil. Und das hat nichts damit zu tun. Also oft wurde ja gesagt, ja, weil diese Leute alle so ein, also vom Bildungshorizont und so weiter. Also wir haben ja jetzt schon angeschnitten, dass den Menschen es auch nicht gerade leicht gemacht wurde, sozusagen nach oben zu kommen. Oder auch vielen es auch direkt eben nicht, sie sollten es ja auch nicht. Also ein bestes Beispiel auch ist das Thema politische Partizipation, die ja auch sehr, sehr lange nicht vorgesehen war. Und auch der Grund ist, weshalb eben migrantische, schwarze Politikerinnen sehr lange schwer hatten, da überhaupt reinzukommen in das System. Und dann natürlich haben wir auch den Effekt, dass viele auch gar nicht, sie treten jetzt nicht sozusagen als Migrantinnen oder schwarze Deutsche oder wie auch immer auf oder jüdische Deutsche oder Roma-Sinti-Deutsche auf, weil sie auch vielleicht nicht darauf reduziert werden wollen. Weil sie, also es ist ja auch sehr individuell. Ich meine, so einen Hintergrund zu haben, heißt ja auch nicht, dass man darauf herumreiten will unbedingt. Ja, also viele wollen sich dann auch eher unsichtbar machen oder viele haben auch andere Ansichten zu dem Thema. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle irgendwie. Und diese Idee dieses Role Models, ich glaube, das ergibt sich von selber. Ich meine, ich denke schon, es macht einen Unterschied, dass jetzt meine Töchter in der Tagesschau, wenn sie das auch mitbekommen, eine griechische Frau mit griechischen Namen sehen oder in den Tagesthemen, okay, dafür sind sie noch zu jung, um das zu gucken abends, aber eine Frau mit türkischem oder auch ein Mann mit italienischem Nachnamen, ja, oder ja. Also diese Dinge, die machen ja schon was aus. Oder was man halt auch immer sagt, die Lehrerin, der Lehrer, der vor der Klasse steht, ja. Ich glaube, das sind halt so Prozesse, da sind wir halt noch mittendrin. Und im Endeffekt soll es ja dann auch normal sein, ja. Es soll ja dann gar nicht sichtbar sein, sondern einfach normal. Aber da sind wir, glaube ich, noch lange nicht. Wenn wir das jetzt auch auf den universitären Bereich übertragen, also Frauen zum Beispiel als Professorinnen sind ja sowieso sehr unterrepräsentiert, aber migrantische Frauen sind die allerunterrepräsentierteste Gruppe da. Also da ist halt noch viel zu tun einfach.
Absolut, keine Frage.
Wem sage ich es?
Ja, jetzt haben Sie gerade schon an die Uni gewechselt, sozusagen thematisch. Dann würde ich noch mal ein bisschen über die Forschung sprechen wollen. Und auch noch mal auf diese Wissenschaft und die Rolle der Wissenschaft zu kommen. Zum einen der blinde Fleck des Rassismus in Deutschland oder des Fortbestands des Rassismus in Deutschland. Ist das auch in der Geschichtswissenschaft tatsächlich immer noch so, dass das sehr wenige sind, die sich damit befassen?
Also ich bin ja inzwischen, ich bin geswitcht und spreche nicht mehr von einem blinden Fleck, sondern von einer richtigen Leerstelle. Also es ist wirklich, da beschäftigen sich wirklich nicht viele damit. Also selbst mit dem Antisemitismus nach 45, ja. Natürlich gibt es viele soziologische Studien und so weiter, ja, die dann aktuelle Diagnosen sozusagen machen. Aber so der historische Blick darauf, der ist sehr, sehr unterrepräsentiert. Und da gibt es verschiedenste Gründe dafür. Also ich würde auch behaupten, dass die Geschichtswissenschaft mit eine der Wissenschaften sind, die sich am wenigsten damit befasst hat oder auch noch befasst, ja.
Sie haben jetzt gesagt, verschiedenste Gründe. Was sind da mögliche Gründe?
Also ein Grund, denke ich, ist, dass natürlich ab einem gewissen Punkt, also habe ich ja vorher schon gesagt, diese Kategorie Race, Rasse eben überhaupt nicht mehr wissenschaftlich genutzt wurde und vor allem dann eben in der Geschichtswissenschaft erstens so in Abgrenzung zum, was heißt Abgrenzung, da man sagte sozusagen, nach dem Holocaust sozusagen kann man bei diesen Phänomenen dass man da halt immer so verglichen hat, ja, also dass man eben das, was jetzt ist, nicht mit dem Holocaust vergleichen kann, und das wurde so eine Art von Argumentation, so ein Totschlagargument, eben auch innerhalb der Geschichtswissenschaft. Und natürlich auch, das ist auch interessant, der Beitrag von Amerika-HistorikerInnen, die immer gesagt haben, naja, also in Deutschland kann man das ja nicht sagen, in den USA sprechen die ja noch von Rasse selber und so weiter. Also in Deutschland kann man das jetzt nicht sagen. Es gibt so verschiedenste so Argumentationsketten und Muster. Dann natürlich auch das Erfolgsnarrativ, was die deutsche Zeitgeschichte erzählt. Also Deutschland als erfolgreiche Demokratie, als Land, wo eben die Erinnerungskultur, so Weltmeister der Erinnerungskultur, diesen Begriff gibt es ja auch. Also es ist nicht so einfach. Also ich versuche das gerade auch zu dechiffrieren, so im Rahmen meiner Habilitation, gerade dieses merkwürdige Verhältnis. Also ich spreche ja davon, dass es hier tatsächlich um Ignoranz geht. Also als sozusagen, es gibt ja inzwischen zu den wissenstheoretischen Studien auch Ignoranzstudien. Es gibt ja ganz viel Dinge, die ignoriert werden einfach. Nehmen wir mal alles, was auch, also es ist ja jetzt nicht nur in dem Bereich, alles, was mit Klima oder auch überhaupt mit den Verhältnissen auf der Welt zu tun hat. Also da sind wir ja auch sehr gut im Ignorieren von vielen Dingen.
Sie haben ja in Ihrem Buch auch, sprechen Sie auch über die Soziologie und dass da in den 80er und 90er Jahren die Ausländerfeindlichkeit begründet wurde durch die offensichtliche Fremdheit der Ausländer in ihrem Aussehen, in ihrem Verhalten. Das heißt, damit wurde Schuld auch den Ausländern und Ausländerinnen selbst zugeschrieben, also Schuld an ihrem, Sie hatten es vorhin auch schon mal gesagt, es wurde so als was Natürliches, das Fremde lehnen wir natürlich ab. Gibt es da denn eine kritische Auseinandersetzung auch in der Wissenschaftsforschung heute mit solchen?
Ja, also da findet momentan sehr, sehr viel statt und auch interessanterweise werden ja jetzt auch angekratzt die großen Ikonen der Soziologie, wie Max Weber zum Beispiel, da gibt es noch sehr viel Widerstand von vielen, die das nicht haben wollen, aber also es ist sowieso schon länger so ein Trend, eben auch so die Geschichte der Soziologie, der Sozialwissenschaften und oder auch die Geschichte der Statistik und so weiter und was die sozusagen für Bilder schafft, also schon allein diese ganzen statistischen Daten. Und da findet jetzt halt auch eine Historisierung statt und natürlich auch jetzt in diesem Kontext.
Kann man das irgendwie in diesem Kontext auch sehen, jetzt mit den Statuen Bismarck oder so? Ist ja immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, historisch den Blick nicht zu verlieren, das war, so haben die Menschen damals gedacht und umgekehrt aber auch diese Ikonen zu stürzen. Wie sehen Sie das als Historikerin?
Ja, ich meine, das ist ja immer so ein bisschen so eine, wie sagt man, so diese Nostalgien, die da manchmal dahinter stecken und die ja gar nichts mit dem historischen Wissen zu tun haben letztlich. Also es ist ja genauso wie mit dem Sarottimor oder was wir hier in Mannheim zum Beispiel so eine Diskussion hatten letztes Jahr. Ach ja, ich kenne das aus meiner Kindheit und das war ja so schön und das war ja nichts Schlimmes und so weiter. Aber heute ist es eben nicht mehr so, ja. Heute ist es auch nicht normal, dass Frauen als Fräulein bezeichnet werden oder was weiß ich, ja, oder einen Klaps bekommen oder so, ja. Also die Gesellschaft verändert sich und vieles, was dann in dem Kontext sowohl was jetzt so einfache Dinge, aber auch Ikonen sozusagen betrifft und Statuen. Statuen, das ist ja auch, das kommt ja auch aus einer Zeit, heute wird nicht mehr für irgendwen eine Statue, wir werden keine Merkel-Statue haben oder so, ja. Also wir gehen einfach anders. Es sind halt historische Zeugnisse. Und warum sollen wir die dann auch noch bewundern, wenn wir diese Dinge nicht mehr bewundern? Also ich glaube, das hat viel mit eben so einer Art Nostalgie, aber auch wiederum so Definitionsmacht zu tun. Also wer hat die Macht darüber zu definieren, was noch, ja, und wenn welche sich da in ihrer Macht beschränkt sehen, zu definieren, woran, was dürfen wir sagen und was nicht, welche Wörter dürfen wir sagen, welche Leute dürfen wir bewundern. Das hat dann eher so, glaube ich, mit so Definitionsmacht zu tun, als mit diesen Inhalten selbst, würde ich jetzt mal behaupten.
Wir haben ja mittlerweile eine große Diskussion um das Thema Rassismus, auch in Deutschland, dank der Black Lives Matter Bewegung. Wir sehen es zunehmend als ein ganzheitlich gesellschaftliches und strukturelles System. Es wird nicht mehr nur mit rassistischer Gewalt gleichgesetzt. Aber welche Voraussetzungen, welche Wege gibt es, dass wir als Gesellschaft denn dieses rassistische Wissen entlernen können?
Ja, also wie gesagt, wie schon vorher gesagt, also indem wir uns damit beschäftigen, also auf verschiedenste Art und Weise, auf verschiedensten Levels. Und ich würde aber auch sagen, dass wir jetzt über Rassismus sprechen, hat nicht nur mit der Black Lives Matter Bewegung zu tun, sondern es gab auch fast vor einem Jahr Hanau, es gab auch Halle im Oktober, und diese Dinge, es gab den NSU und so weiter. Und natürlich, da hat man es eben nur auf Gewalt beschränkte Diskussion, aber so war es ja auch da nicht, also was jetzt auch den NSU betrifft. Wenn man sich mal überlegt, wen haben die überhaupt angegriffen? Ja, die haben Leute angegriffen, Kleinunternehmer, ja, also Leute, die sich was aufgebaut haben. Ich glaube, das ist kein Zufall, ja. Also ich glaube, es geht darum, diese Dinge einfach zu bearbeiten, gesellschaftlich, wissenschaftlich, politisch, auf allen Ebenen, pädagogisch und einfach, ja, das weiterzuführen, diese Gespräche, diese Auseinandersetzung. Weil wir hatten das ja auch immer wieder so Phasen, wo so Diskussionen begannen und dann eben wieder unter den Teppich gekehrt wurden.
Und wenn wir das aufarbeiten, wenn wir daran arbeiten wollen, wie sehen Sie dann, Sie haben eben angesprochen, dass Amerika-Historikerinnen gesagt haben, bei uns darf man ja über Rasse nicht reden. Die Grünen möchten jetzt den Begriff Rasse im Grundgesetz ersetzen. Da gibt es aber auch Antirassismus-Aktivistinnen wie Natasha Johnson, die tatsächlich sagen, das ist nicht gut, dann geht der historische Kontext verloren und damit geht eben die Möglichkeit der Aufarbeitung, die Sie gerade angesprochen hatten, verloren. Wie stehen Sie zu dem Vorhaben?
Ja, also ich habe da auch keine so klare Position, muss ich sagen. Also ich habe vor Jahren schon, also angefangen, eben Race wieder als analytisches Konzept für meine Arbeit zu benutzen, aber eben explizit als Race, um gar nicht da, also mit diesem englischen konstruktivistischen Charakter, was es ja schon drin hat, weil das Wort Rasse ist halt einfach hier in Deutschland ein besonderes Wort, was man immer nicht und nicht so benutzen sollte. Also von daher finde ich es eigentlich auch irritierend, dass es da in so einem Dokument noch Rasse steht. Und ich weiß nicht, ob man Rasse in Anführungsstriche dann einfach setzen sollte oder es gibt ja auch die Idee von aus rassistischen Gründen, weil wenn man sagt rassistisch, ist ja auch schon drin diese Idee, dass es etwas ist, was eben dieses, also nicht gut, also diese abwertende, das, so kam ja auch der Begriff des Rassismus überhaupt auf, als eine Abwertung von Rassenideologien und Ideen. Ja, ich finde es nicht so einfach, aber so wie es drin steht, finde ich es auch irritierend, muss ich sagen. Also man sollte sich da irgendwie, diese Distanzierung davon sollte da irgendwie sichtbar gemacht werden. So Begriffe, darüber haben wir auch gesprochen, die halten ja auch Wissen aufrecht sozusagen. Und vielleicht sollte man sie so markieren, dass es auch klar wird, dass sie eben nicht mehr das sind, was wir als gegeben voraussetzen.
Wir sind ja jetzt in einem universitären Kontext und ich würde Sie zum Schluss gerne fragen, wenn Sie einen Appell an die Uni richten möchten, welchen Beitrag können und müssen die Hochschulen denn in diesem ganzen Themenkontext Rassismus leisten?
Erstens, es gibt nirgendwo einen Lehrstuhl für Rassismusforschung. Gibt es nicht in Deutschland. Oder auch, also auf allen, also es beschäftigen sich ForscherInnen damit, aber eben auf anderen Lehrstühlen. Ich persönlich fände einen Lehrstuhl für Rassismusgeschichte zum Beispiel sehr wichtig. so als Historikerin. Dann natürlich auch, was die Besetzungspolitik betrifft. Also das habe ich ja vorhin schon gesagt, migrantische Frauen als Dozentinnen, als Professorinnen, oder auch Männer. Oder auch was die Ausschreibungspolitik, ich meine, was ich fände es auch gut, dass in den Ausschreibungen nicht nur Frauen aufgefordert werden, sich zu bewerben, sondern auch Migrantinnen. Ich meine, die Studierendenschaft ist ja inzwischen, also da sieht man ja auch, dass der Anteil an migrantischen Studierenden wächst. Also ja, also auch Angebot in der Lehre. Also das ist einfach so in allen möglichen Bereichen einfach mitgedacht wird, sage ich mal.
Ja, vielen Dank. Da hoffen wir auch drauf, dass es weiter mitgedacht wird. Denn ich denke persönlich auch, wenn die Exzellenz immer vorne dran gestellt wird, das gehört zur Exzellenz, das ist ein Teil der Exzellenz. Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind schon am Ende, auch wenn ich noch stundenlang weiter mit Ihnen darüber reden könnte. Das ist super spannend.
Ja.
Ist bei Zoom jetzt so ein bisschen komisch. Man sagt dann einfach Tschüss und dann schaltet irgendjemand das aus.
Ja, so ist unsere neue Realität halt. Ja.